Wer ein Kind möchte und es nicht bekommt, ist unter Umständen bereit, eine ganze Menge an Prozeduren über sich ergehen zu lassen, auch viel Geld auszugeben, um diesen Wunsch doch noch zu erfüllen. Und ist auch bereit, vielleicht nach Möglichkeiten zu suchen, die außerhalb des deutschen Rechtsrahmens liegen, Leihmutterschaft beispielsweise. Über diese Aspekte sprechen möchte ich mit der Medizinrechtlerin Claudia Wiesemann, die war Mitglied im Deutschen Ethikrat und ist Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Göttingen. Schönen guten Morgen, Frau Wiesemann.
Ja, guten Morgen, Frau Weber. Ganz kurz, ich bin Medizinethikerin, aber das Recht habe ich leider nicht studiert.
Okay, danke für die Richtigstellung. Das ist nötig. Ist der Wunsch nach einem Kind, ist der auch ein Recht? Also haben wir das Anrecht auf Reproduktion in dem Sinne, was technisch möglich ist, darf auch gemacht werden?
Es darf natürlich nicht alles gemacht werden, aber klar, meine grundrechtlich geschützt ist das Recht, eine Familie zu gründen. Und das ist Fortpflanzungsfreiheit und die wird auch in den demokratischen Gesellschaften verteidigt. Denken Sie nur mal dran, was es sonst geben würde, Zwangsabtreibung, Eheverbote und so weiter. Also ja, der Zugang muss ermöglicht werden, solange nicht Grundrechte Dritter betroffen sind.
Okay, also der Zugang muss ermöglicht werden, solange nicht Grundrechte Dritter ermöglicht sind. Das ist eigentlich eine einfache Formel. Jetzt bin ich selbst auch eine Weile auf dem Kinderwunschkarussell mitgefahren und dann ausgestiegen. Ich kenne andere, die sind länger und auch teilweise mit Erfolg dabei geblieben. Aber es ist ja doch Tatsache, mit diesem Wunsch wird auch viel Geld verdient. Mir hat eine Hörerin geschrieben, dass sie innerhalb von 6 Jahren da sicher 10.000 Euro ausgegeben hat. Ich will niemanden bevormunden, aber müssen Menschen mit Kinderwunsch nicht auch geschützt werden vor Geschäftemacherei mit diesem großen Wunsch?
Ja, da haben Sie ganz recht. Und es fehlt auch in Deutschland noch an unabhängiger, guter Information für die Paare, die sich diesen Verfahren aussetzen. Also zum Beispiel auch Informationen darüber, wann es sinnvoll ist, den Versuch einzustellen. Aber was die teuren Kosten angeht, warum ist es eigentlich so, dass die Krankenkassen in diesen Fällen nicht die Kosten übernehmen? Denn es ist ja auch, es sind ja Krankheiten, die es Paaren unmöglich machen, Kinder zu bekommen.
Wobei man dann natürlich auch gleich weiterfragen kann, wieso muss ich verheiratet sein, um zumindest eine anteilige Erstattung zu bekommen? Wieso gilt das nicht auch für lesbische Paare?
Natürlich, auch das ist eine wichtige Frage. Und die Gleichstellung, die unverheirateten Paaren hier in diesem Fall auf anderen Gebieten zusteht, die meine ich, die sollte auch bei der Erstattung von Kosten gelten.
Lassen Sie uns mal ein paar Verfahren oder Technologien angucken. Nehmen wir dieses Stichwort Social Freezing, hat vor ein paar Jahren eine große Welle gemacht. Da hat Apple angekündigt, dass sie Mitarbeiterinnen das Einfrieren ihrer Eizellen bezahlen. Sie haben vorhin von den Grundrechten Dritter gesprochen. Ist das ethisch betrachtet in Ordnung und ein sehr fürsorgliches Angebot meines Arbeitgebers? Oder wird hier die Fortpflanzung dem unternehmerischen Ziel unterworfen im Sinne von, bleib du mal noch hier und verschieb das mit Reproduktion auf später?
Naja, das mit dem Social Freezing ist was Ambivalentes, weil die Frauen verschieben es einerseits nicht freiwillig, andererseits könnte es natürlich so etwas wie einen gesellschaftlichen Druck geben, so nach dem Motto, doch nicht jetzt das Kind bekommen, wir brauchen dich jetzt im Arbeitsprozess. Apple wird da ein bisschen zu Unrecht kritisiert, denn die haben ein ganz breites Portfolio von Fortpflanzungsmaßnahmen, was sie finanzieren. Also da wird eben auch IVF finanziert, genauso wie Social Freezing.
Also in vitro.
Genau, die künstliche Befruchtung, also dann, wenn die Paare jetzt und sofort ein Kind bekommen wollen und es nicht noch aufschieben wollen.
Also da gibt es mehrere Facetten. Dann haben wir hier konkret in Deutschland zahlreiche ungeklärte ethische Fragen. Also beispielsweise, warum ist hier eine Eizellspende verboten? Wieso werden weibliche Keimzellen vom Gesetzgeber anders betrachtet und anders behandelt als männliche? Wieso sollte ich als Frau keine Eizellen spenden können, wenn ich das denn will, oder aber empfangen?
Ja, das ist eine Ungerechtigkeit, sehe ich ähnlich wie Sie. Vor 30 Jahren, als das Embryonschutzgesetz verabschiedet wurde, wusste man noch nicht so genau, wie kommen denn die Kinder damit zurecht, dass sie eine genetische Mutter haben, eine Eizellspenderin, und eine soziale Mutter und leibliche Mutter, die das Kind ausgetragen hat. Mittlerweile weiß man aus Studien, dass die Kinder normal aufwachsen. Also um die muss man sich nicht solche großen Sorgen machen. Sorgen muss man sich machen um die Eizellspenderin, dass ihr nicht zu viele Risiken aufgebürdet werden. Aber auch da weiß man mittlerweile aus Studien, dass man die Risiken für die Eizellspenderin sehr niedrig halten kann. Dass, wenn man diese Frauen gut aufklärt und die Entscheidung wirklich frei und selbstbestimmt ist, dann wäre Eizellspende in Deutschland zulässig und auch ethisch vertretbar. Und ich meine, wir müssen das Gesetz deswegen auch ändern.
Eine andere Möglichkeit ist, nicht nur eine Eizelle zu empfangen, sondern eine komplette Embryonenspende. Eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie für eine solche nach Prag gefahren ist, jetzt schwanger ist. In Deutschland wäre das nicht möglich. Das ist verboten, oder?
Ja, doch, Embryonenspende ist in Deutschland nicht verboten. Es gibt allerdings nicht viele Embryonen, die da auch gespendet werden könnten. Und der ganze Prozess ist ungeregelt. Wann geht die Elternschaft von den genetischen Eltern auf die Empfangenden, die zukünftigen sozialen Eltern bzw. die austragende Frau über? Hier gibt es wichtige Regelungslücken, auch im Interesse des Kindes, für das ja eine klare Elternschaft etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Und auch da gibt es eben Nachbesserungsbedarf.
Das sagt Claudia Wiesemann. Mit ihr habe ich gesprochen über das, was noch zu tun ist bei dem Thema, über das wir heute sprechen, in rechtlicher Hinsicht. Sie ist Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Göttingen. Haben Sie besten Dank für das Gespräch. Einen schönen Tag für Sie.
Ihnen auch, Frau Wiesemann.